Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die CUDA Basics, Grafikkartenprogrammierung im weitesten Sinne. Zwar könnt ihr hier kurz Docker Hallo sagen. Heißt nicht so, weil es Docker gibt, doch irgendwie auch, aber es ist eine Duck und die kann man immer fragen, wenn man irgendwie ein bisschen Rubber Duck Debugging betreiben möchte. Inhaltliche Fragen fällt später einfach an mich. Erstmal, ich weiß nicht, hier war gerade noch eine Person im Raum, die gefragt hat, was ist eigentlich CUDA? CUDA, wie man vielleicht, wenn man das Logo kennt, Nvidia, hat irgendwas mit Nvidia zu tun, gehört dazu. Talk geht über Grafikkartenprogrammierung. Hintergrund ist folgender. Ich saß bis vor einem halben Jahr längere Zeit da und habe mir immer gedacht, ja gut, Grafikkarten, die sorgen dafür, dass ich meinen GTA schön spielen kann. Was ist das denn jetzt hier? Dass mein GTA schön spielen kann. Die sorgen dafür, dass ich irgendwie schneller Bilder bearbeiten kann, Videos rendern kann. Aber ich weiß auch von verschiedenen Meetups oder was auch immer, von Leuten, die über Bitcoin erzählen, dass Grafikkarten dafür da sind, Bitcoins zu minen in irgendwelchen Mining-Rigs, in irgendwelchen Serverfarmen. Oder zum Beispiel auch in vielen Fällen ganz viele Hashes berechnen, aus beliebigen Zeichenketten Hashes einfach berechnen, ganz viele, bis man irgendwie mal vielleicht auf ein Passwort oder so zurückschließen kann, was auf irgendeinem Server gehasht, gespeichert ist. Ich möchte in diesem Talk so ein bisschen das Mindset vermitteln, was so Grafikkartenprogrammierer haben, was man sich überlegen muss, wenn man Grafikkartenprogrammierung betreiben möchte, weil ich das jetzt im letzten Semester an der Uni dann mal nachholen konnte, das Aneignen des Wissens, und jetzt hier die Möglichkeit geben möchte, dass Leute, die nicht sich ein Semester damit an der Uni beschäftigen wollen, sondern einfach mal kurz innerhalb von ein paar Minuten mitbekommen können, wie einfach so grundlegend Grafikkartenprogrammierung aufgebaut ist, was man beachten muss und wofür es gut ist und wofür auch nicht. Grob aufgeteilt ist der Talk in vier Teile. Das erste ist so ein bisschen Begrifflichkeitsklärung, ein bisschen Metafragen. Dann geht es relativ schnell dazu, dass wir uns angucken, was ist eine CPU, was ist eine GPU. Brauchen wir überhaupt eine CPU, wenn eine GPU doch so viel schneller berechnen kann? Aber da wollen wir uns auch nicht zu lange aufhalten, weil dann nehmen wir den Schritt rüber ins Coding. Wie schreibe ich Programme, die auf einer Grafikkarte ausgeführt werden? Und zum Schluss machen wir uns noch ein paar Gedanken darüber, wie man das optimieren kann. Das ist das, womit wir uns an der Uni hauptsächlich beschäftigt hatten. Wenn ich von Uni rede, meine ich natürlich die Uni Kassel-Versität. Da hatte ich den Kurs Einführung in die Parallelprogrammierung belegt bei Frau Professor Dr. Claudia Fori und dem Jonas Posner. Die haben das geleitet. Jonas Posner hat dann zum Schluss den Schritt weiter zu Grafikkartenprogrammierung mit CUDA übernommen. Okay, erstmal ein bisschen Begrifflichkeitsklärung oder erstmal eine Einstiegsfrage. Was ist denn das dem Menschen als schwerstes Objekt bekannte Objekt? Irgendwelche Meinungen? Was würde ein Programmierer jetzt sagen? Ja, bitte.
Das Node-Modules.
Genau darauf habe ich gehofft. Das ist so ein kleiner Programmierer-Insider. Also der Node-Modules-Ordner ist normalerweise da die richtige Antwort. Aber wenn du mit Grafikkartenprogrammierung und CUDA anfangen möchtest, ich habe hier mal einen Screenshot von der Package Registry von Arch Linux, da musst du erstmal 1,6 GB runterladen und auf der Platte hast du dann 4. Also das machst du nicht mal so eben. Da machst du dir vorher schon mal Gedanken, ob du überhaupt mit Grafikkartenprogrammierung anfangen möchtest. Und das machst du auch nicht im Zug zwischen Kassel und Göttingen, wo du eh die ganze Zeit nur durch den Tunnel fährst. Grob, CUDA. Was ist CUDA? CUDA steht für Compute Unified Device Architecture. Als Programmierer kann ich jetzt mit dem, was ich da gearbeitet habe, sagen, das ist jetzt irgendwie nicht so wichtig, wofür das steht. Viel wichtiger ist eigentlich der Begriff GPGPU, also General Purpose GPU Computing, was genau das beschreibt, was ich am Anfang erklärt habe. Also, dass man ja weiß, irgendwie, ja klar, Grafiken werden mit einer Grafikkarte sowieso berechnet, deswegen heißt sie so, aber sie kann auch noch für viele weitere Dinge eingesetzt werden. Und zwar sagt die Nvidia-Webseite, developer.nvidia.com, nennt folgende Objekte hier als Use Cases, also da hat man den Titan Shit, da hat man Data Science, da hat man Machine Learning und so weiter. High Performance Computing war das, womit wir uns, oder der Überbegriff, womit wir uns an der Uni insbesondere beschäftigt hatten. Und darauf geht dann der Talk jetzt auch insbesondere mit Hinblick auf, im Hinblick auf Optimierungsmöglichkeiten ein. Das wären aber so Sachen, falls sich da jetzt irgendjemand angesprochen fühlt, vielleicht dann mal irgendwie gucken, ob das, was ich gleich erzähle, anwendbar ist auf die Ideen, die man da hat. Gut, nächster Schritt. CPU versus GPU. Ja, eine GPU macht doch alles so viel schneller. Wofür brauche ich überhaupt noch eine CPU? Eine CPU erstmal ist ganz klar, braucht man noch, ist das Herzstück des Rechners. Alles weitere, was dazu kommt, auch GPUs, sind einfach sozusagen nur dazu gesteckt. Eine CPU führt auch erstmal die Programme aus, die wir einfach so normalerweise programmieren in Java oder sonst was für Sprachen. Das sind meistens sequentielle Programme. Und das kann die CPU halt besonders gut. Um Programme zu beschleunigen, die auf der CPU laufen, muss man sich in erster Linie damit auseinandersetzen, dass man irgendwie möglichst komplexe Kontrolllogik da reinbringt oder sowas. Also man muss irgendwie viel auf Code-Ebene optimieren und sich nicht so viel Gedanken über die Umgebung machen, in der man programmiert. Und Geschwindigkeit kann dazu sich noch erreicht werden durch geringe Speicherlatenz, also irgendwie die Caches, die da in der CPU hängen. Das kann die Ausführung beschleunigen, der Takt, was auch immer. Um den Schritt zu GPUs zu machen, nehmen wir den Begriff Single Instruction Multiple Data mit, SIMD abgekürzt, steht für das, was Grafikkarten besonders gut können, wofür sie was sie besonders gut können im Gegensatz zu CPUs, und zwar, dass sie auf einer großen Menge Daten am besten arbeiten. Das macht sie besonders gut, und zwar mit meistens oder am besten auch nur einer Operation. Also du möchtest eine Operation ausführen auf einer Riesenmenge Daten, dann ist vielleicht Grafikkartenprogrammierung für dich das Richtige. Der Begriff dafür ist datenparallele Aufgaben, die kann von einer GPU, hier unten irgendeine, was weiß ich, GeForce, sonst was, GTX, ausgeführt werden, weil eine Grafikkarte sehr viele Recheneinheiten hat, die aber im Gegensatz zur CPU dann wieder sehr unbrauchbar sind für die normalen sequentiellen Aufgaben, die man sonst so hat im Programmieralltag. Eine Grafikkarte ist, wie gesagt, dazugesteckt sozusagen aufs Mainboard. Hier die CPU ist relativ direkt verknüpft hier mit den Arbeitsspeicherriegeln. Da ist die Kommunikation relativ schnell. Eine Grafikkarte hat auch Speicher mit den ganzen Daten, der mit den ganzen Daten befüllt ist, auf denen man arbeiten möchte. Und die müssen da auch erstmal hinkommen. Also die werden erstmal hier reingeladen und dann da unten rein. Und das dauert halt auch ein bisschen länger. Das heißt, man muss sich auch ein bisschen Gedanken machen darüber, wie gehe ich mit meinem ganzen Speicher um, mit den ganzen Daten, die ich dann halt bearbeiten möchte. Es gibt so ein paar Tricks, die ich dann auch zum Schluss zeige, wie dass man irgendwie zwischen Berechnungen auf verschiedenen Daten hin und her schalten kann, was halt dann die Ausführung schneller macht. Aber das ist alles Optimierung, das gucken wir uns zum Schluss an. Jetzt erstmal die wichtigste Frage. Immer wenn ich eine Nvidia-Grafikkarte kaufen möchte, dann nehme ich doch die oder möglichst die mit möglichst vielen CUDA-Cores. Aber ich habe gar keine Ahnung, was ist das eigentlich? Ne, da hat eine 2000, nee, dann nehme ich lieber die mit 3000. Hauptsache ich habe mehr CUDA-Cores, weil das ist ja irgendwie wichtig. Das steht auf den Datenblättern immer drauf. Aber was macht ein CUDA-Core? Erstmal grober Aufbau von der Hardware einer Grafikkarte ist folgender. Man hat hier rot markiert Kästen. Streaming Multiprocessors sind das. SMs abgekürzt. Und diese SMs enthalten hier diese ganzen kleinen grünen Punkte. Das sind dann die CUDA-Cores, um die es geht. Hier mal rangezoomt, sieht man die grünen Punkte, die ganzen CUDA-Cores. Oben, das ist alles, sind alles Details, das sind so die Register. Da kann man sich speziell noch Gedanken machen, später auch bei der Optimierung. Das mal grob gesehen zu haben, also Grafikkarte irgendwie aufgeteilt in Streaming Multiprocessors und in denen sind dann irgendwie so Packen von ganz vielen CUDA-Cores. Jetzt der Schritt hin zur Softwareentwicklung dafür. Die Aufgabe, die ausgeführt wird, wird jetzt hier mal Thread genannt und hat auch einen kleinen Speicher, aber das ist irgendwie erstmal vernachlässigbar, wenn man anfängt mit Grafikkartenprogrammierung. Und ein so ein Thread läuft auf einem von den eben gezeigten grünen Cores. Jeder Thread führt eine Funktion aus, eine sogenannte Kernelfunktion, die man programmiert hat, um die auf der Grafikkarte laufen soll. Und diese Threads kann man in einen Block zusammenfassen, einen Thread-Block. Also ja, der hat auch nochmal eigenen Speicher, damit kann man sich auch beschäftigen, also man kann sich immer viel mit Speicher beschäftigen und alle Threads in einem Block, die auf einem Streaming Multiprocessor laufen, werden Warp genannt. Das ist schon ganz schön abgespaced, aber es ist einfach nur, sind einfach nur die Threads, die gerade auf einem Streaming Multiprocessor ausgeführt werden, also der Thread Block. Man kann auch zur Optimierung sozusagen einem Streaming Multiprocessor sagen, dass mehrere Blöcke auf dem ausgeführt werden sollen und dann schaltet der halt immer zwischen denen hin und her und versteckt dann zum Beispiel so ein bisschen die lange Ladezeiten, die bei der Grafikkarte zu beachten sind. So ein Block kann mehrere Dimensionen haben, man kann den als ein-, zwei- oder dreidimensional definieren und ihn in einen Grid packen. So, und jetzt hat man irgendwie schon das, was wir eben bei der Hardware gesehen haben, jetzt auf der Softwareseite eigentlich vollständig wieder abgedeckt. Und zwar hat man das Grid, die Grafikkarte, darin sind die Streaming Multiprocessors, beziehungsweise jetzt hier die Blöcke, und darin laufen die ganzen Aufgaben ab. Threads können sich in einem Block Ressourcen teilen und besonders wichtig ist jetzt hier auch der Global Memory. Muss ich mal den Ton ausmachen? Der Global Memory, das ist der, mit dem man hauptsächlich arbeitet, wenn man anfängt mit der Grafikkartenprogrammierung. Gut. Also jetzt der Schritt zum Programmieren. Mit welcher Programmiersprache programmiert man CUDA? Na gut, CUDA ist eine C-ähnliche Sprache, also wäre jetzt in erster Linie mal C der Startpunkt, mit dem man sich beschäftigen sollte. Man offiziell unterstützt sind auch C++ oder Fortran. Wen das immer noch nicht so abholt, es gibt auch Wrapper für alle anderen möglichen Sprachen, da büßt du natürlich immer ein bisschen Genauigkeit ein. Und mit welcher Entwicklungsumgebung programmiere ich jetzt? Na gut, wenn man hauptsächlich mit C programmieren sollte, dann nimmt man vielleicht C-Lion, ne, von, nicht IntelliJ, wie heißen sie? JetBrains, genau. Da sieht der Löwe C-Lion aber ein bisschen alt aus, weil das geht da nicht, aktuell noch nicht, offizielle Unterstützung ist da noch nicht vorhanden. Deswegen empfiehlt Nvidia oder hat Nvidia sogar eine Abwandlung von Eclipse produziert, Eclipse Ansight, die eignet sich besonders gut dafür. Oder man kann es auch in Visual Studio machen. So, leicht erkennen kann man Dateien, die Code für Grafikkartenprogrammierung enthalten, an der Dateiendung CU. Und kompiliert werden diese .cu-Dateien vom Nvidia-eigenen Compiler NVCC. NVCC hat die Hauptaufgabe zwischen dem sequentiellen Code, der erstmal startet, wenn man das Programm normalerweise ausführt, und dem Code, der auf der Grafikkarte ausgeführt wird, dem Kernel-Code zu unterscheiden und den anders zu handhaben. Ich weiß nicht, irgendwie Kernel-Code, ich habe mich gefragt, wie heißt denn das Kernel? Das konnte mir irgendwie keiner sagen. Das ist irgendwie anscheinend ein krasser Begriff. So Linux hat einen Kernel und das hat meine Grafikkarte jetzt auch. Okay, nehme ich mal so hin. Der sequentielle Code wird einfach an GCC weitergeleitet, so kompiliert, wie man es von allen anderen Programmen kennt. Und Kernel-Code wird besonders gehandhabt. Kernel-Code wird über Parallel Thread Execution oder in die Parallel Thread Execution PTX-Sprache, das ist eine Pseudo-Assembly-Sprache von NVIDIA, übersetzt und dann vom Grafikkartentreiber umgewandelt in den Maschinencode, der dann auf der Grafikkarte ausgeführt wird. Das ist das, was NVCC macht. Jetzt gibt es wichtige Funktionen, es gibt viele Funktionen, es gibt wichtige Funktionen und insbesondere möchte ich zwei davon vorstellen. Und zwar ist das einmal der Teil, der auf der CPU läuft. Das ist eine Funktion, die markierst du im Code mit Unterstrich, Unterstrich, Host, Unterstrich, Unterstrich. Und dann gibt es das Pendant dazu, das, was auf der Grafikkarte läuft, den Code, der mit der Global Annotation oder wie auch immer man das haben möchte, markiert ist. Das ist der Code, der auf der Grafikkarte läuft. Der wird von der Host-Funktion aufgerufen. Da kann man keine Parameter großartig übergeben. Das heißt, im Speichermanagement, da muss man sich nochmal irgendwie ganz besonders Gedanken machen. Und da kommt auch nichts direkt zurück von. Also das muss man sich auch irgendwie erst selbst reinschieben und selbst wiederholen. Ja, und das gucken wir uns gleich genauer an. Diese Funktion sehen, wenn man schon mal mit C programmiert hat, relativ bekannt aus. Es geht irgendwie malloc, free, memcopy los. Also Sachen, die man sich relativ schnell herleiten kann. Das ist jetzt nichts Besonderes, Schwieriges bei. Und die beziehen sich jetzt in erster Linie für uns mal auf den globalen Speicher. Also den Speicher, in den wir hauptsächlich unsere Daten reinklotzen und wieder rausziehen, wenn die Berechnung fertig ist. Grundsätzlich gibt es 5 grundlegende Schritte, die man bei der Speicherverwaltung nacheinander durchläuft. Und zwar stellen wir uns jetzt erstmal unseren normalen Computerspeicher vor, da ist unser Programm drin. Und dieses Programm möchte irgendwas auf einer Grafikkarte ausführen, muss also sich erstmal ein bisschen Speicher da allozieren, ein bisschen Speicher freihalten. Das ist der erste Schritt. Da haben wir uns jetzt den Speicher reserviert und jetzt müssen wir als nächstes Daten reinkopieren, sind reinkopiert und daraufhin wird der Kernel ausgeführt, die Funktion, die auf der Grafikkarte laufen soll. Die berechnet irgendwas, erzeugt vielleicht noch ein paar Daten, wenn es ganz optimal ist, vielleicht irgendwie in sich nicht und man hat Speicher gespart. Diese Daten müssen dann wieder zurückgelesen werden in den normalen Speicher vom Rechner. Und zum Schluss, nicht vergessen, wir sind irgendwie noch in was mit C, bis in den Speicher wieder freigeben, den globalen. So, aber wie sieht denn jetzt so ein Code aus? Zuallererst, leicht zu erkennen, ist der Kernel-Call. Also wenn du in der Datei siehst und nicht weißt, was wird denn hier eigentlich gemacht, den Kernel-Call erkennt man relativ leicht. Das ist folgende Zeile, die hat diese 3 Spitzklammern öffnend und schließend, vorne den Funktionsnamen und 2 Parameter, Grid und Block. Und wie ich am Anfang meinte, es gibt das Gitter und die Blöcke und die haben irgendwie alle mehrere Dimensionen und das sind einfach die Parameter, die man hier übergibt. Wie groß ist ein Gitter, wie groß ist ein Block? Zum Beispiel mit diesem Code, da haben wir uns jetzt zum Beispiel ein Grid von den Dimensionen, also kann man sich vorstellen, wie eine Matrix 3x2 erzeugt. Das sind schon mal 6 Blöcke für die Platzes und jeder Block ist 4x3 groß. Also 12 Threads groß sozusagen. Was hatte ich jetzt? 6 mal 12, irgendwie 72. 72 Threads laufen dann letztendlich auf der Grafikkarte. Das wird dann übergeben beim Kernel Call und resultiert dann in diesem Bild. Das war ein bisschen das Pendant zu dem, was wir am Anfang hatten. Nochmal eine kleine Wiederholung. Und da haben wir jetzt Zugriffsmöglichkeiten auf die verschiedenen Dimensionen, in denen so ein Thread ausgeführt wird. Erstmal hat ein Grid natürlich verschiedene Dimensionen, X, Y, Z. Was auf dem Bild ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, da fehlt halt die Tiefe, also die Z-Koordinate. Dann hat jeder Block in dem Grid eine ID, die aus seinen Koordinaten innerhalb des Grids besteht. Dann hat ein Block natürlich auch wieder Dimensionen und ein Thread in diesem Block wieder eine ID, seine Koordinaten. Wenn ihr jetzt damit anfangen wollt, mit Grafikkartenprogrammierung, gleich ein Hinweis, diese Koordinaten, die hier hinten die ID angeben eines Threads oder eines Blocks, die sind irgendwie ein bisschen falsch herum indiziert, also X und Y-Koordinaten sind da ein bisschen vertauscht. Also dann nicht wundern, wenn irgendwie nicht das passiert, was man eigentlich gerne hätte. Und jetzt habe ich hier einen Code-Ausschnitt mitgebracht, den ich tatsächlich selbst programmiert hatte für die Aufgabe, die wir an der Uni dann als Prüfungsleistung hatten. Da muss ich mal kurz gucken, wie ich mit dem Mauszeiger hier rüberkomme. Das ist jetzt ein praktisches Beispiel von einem Code, der halt irgendwas auf einer Grafikkarte ausführt. Das nennt sich irgendwie Buddy KGV. Okay, falsch geschrieben, KGV-Sum. Irgendwie das kleinste gemeinsame Vielfache soll da über irgendwelche Gemeinsamkeiten von Zahlen berechnet werden. Und auf die Details können wir später irgendwie persönlich eingehen. Nur mal grob jetzt hier den Aufbau gezeigt. Also C-typisch fangen jetzt hier erstmal so ein paar Funktionsdefinitionen an, auf die später zugegriffen werden soll, muss man ja bei C machen, bevor man auf sie zugreift. Deswegen scrolle ich erstmal ganz runter, da wo es wirklich losgeht. Haben wir hier Main, da werden erstmal die Parameter irgendwie ein bisschen gecheckt und Speicher auf der Grafikkarte alloziert. Also wird sich auf der Grafikkarte ein bisschen Speicher freigehalten, der dann mit Rand hier Zufallsdaten befüllt wird. Also wir haben uns jetzt irgendwie zwei Matrizen aufgebaut, A und B, die werden irgendwie mit Zufallsdaten befüllt und die werden dann jetzt hier einen Funktionsaufruf. Ich habe jetzt den Code nicht geändert, den ich mitgebracht habe und den ich abgegeben habe. Deswegen, das hätte man auch in einer Funktion theoretisch machen können. Das ist auch alles jetzt noch auf der CPU. Wird der Speicher sich reserviert und dann werden die Zufallsdaten da reinkopiert. Dann kommt jetzt auch schon der Kernel Call. Also jetzt wird die Ausführung gestartet von dem, was mein Programm da macht. Das ist wiederum hier ein bisschen weiter oben definiert mit, wie gesagt, dem Global Keyword. Das ist das, was auf der Grafikkarte läuft. So. Wie gesagt, Details vielleicht später irgendwie, wenn es wen interessiert, dann muss ich mir auch selbst nochmal Gedanken machen, was da eigentlich passiert. Hier werden irgendwie krasse Matrizen-Spaltenzeilen durchlaufen und irgendwie wird miteinander addiert nach irgendwelchen bestimmten Prinzipien, die halt in der Aufgabe der Fall waren. Hier wird ein bisschen synchronisiert, addiert zu einem Ergebnis C und das wiederum, muss man einmal wieder nach unten gehen, wird dann hiernach wieder zurückkopiert sozusagen in den Speicher vom Rechner ganz normal. Gut, dann läuft das hier aus, wird nochmal ein bisschen Speicher freigegeben und ja, das Ergebnis ausgegeben. Das wäre jetzt so ein grundsätzlicher Aufbau von Code, der für Grafikkartenprogrammierung verwendet wird. Jetzt ist vielleicht aufgefallen, hier oben, da gibt es noch diese Deklaration Device. Das sind einfach Funktionen, die auch auf der Grafikkarte laufen, aber nicht das sind, was direkt aufgerufen wird vom Rechner selbst, von der CPU am Anfang. Gut. Jetzt noch ein paar Gedanken dazu, wie man das Ganze optimieren kann, wie man es schneller machen kann, das, womit wir uns hauptsächlich beschäftigt haben. Und zwar wäre da der erste Schritt, einfach möglichst viele Threads in so einen Streaming-Multiprozessor zu kloppen, dass der nicht irgendwie freien Raum hat, mit dem er nicht arbeitet, dass er einfach ausgelastet ist. Das zweite wäre, dass man sich darum kümmert, dass das, was die Threads ausführen, immer gleich abläuft. Weil sobald die Grafikkarte irgendwie im gleichen Block sozusagen die Threads verschieden ausführen muss, dann greift da Optimierung nicht mehr und das ist dann suboptimal. Das heißt, das, was du in einem Block zusammenfasst, das soll am besten auch immer das Gleiche tun, nur halt auf verschiedenen Daten. Das dritte wäre, sich mit den verschiedenen Speichertypen, die es sonst noch so gibt, bis auf so neben dem globalen Speicher auseinanderzusetzen. Das war jetzt Shared Memory, das hatte ich zum Beispiel in dem Code eben auch verwendet, um eben schneller auf den Daten zu arbeiten, die Matrizen schneller quer miteinander addieren zu können. Das war der Grund, wieso mein Programm das schnellste war auf kleinen Datenmengen. Ich hatte da irgendeinen Fehler drin und bei größeren Datenmengen kamen dann irgendwann falsche Ergebnisse. Da haben dann aber wiederum andere Gruppen ziemlich gute Ergebnisse erzielt. Das könnte man irgendwie mal vereinen oder es lassen. Prefetching, also das Beschaffen von Daten, bevor die Berechnung überhaupt ausgeführt wird, kann man noch beachten. Und zwei Sachen füge ich jetzt noch hinzu. Die gucken wir uns jetzt nochmal grafisch grob ein bisschen detaillierter an. Das ist einmal die Speicherverschmelzung und das Tiling. Fangen wir mit der Speicherverschmelzung an. Und da stellen wir uns jetzt erstmal vor, wir haben irgendwie ein Stück Speicher und das enthält irgendwie aufeinanderfolgende Daten. Und diese Daten wollen wir jetzt lesen, und zwar mit 4 Threads. Also irgendwie können 4 Daten aus dieser Reihe da gleichzeitig gelesen werden. Wie macht man das jetzt optimal? Es gibt 2 Möglichkeiten. Man könnte es einmal so strukturieren und sozusagen auf der Zeitachse hier horizontal komprimieren, dass alle Threads immer was zu tun haben. Aber da sieht man relativ schnell, Zeitabschnitt 1, Thread 1 liest 0, also das Element an Stelle 0. Thread 2 liest das Element an Stelle 4, Thread 3, 8 und so weiter. Das ist irgendwie jetzt so vertikal nicht so ganz aufeinander folgend, jetzt nicht mehr. Das heißt, das ist irgendwie nicht so ganz wirklich das, was man haben möchte. Man möchte es natürlich andersrum strukturiert haben, so dass Thread 1, wenn man jetzt nur an Thread 1 denkt, wie man normalerweise beim Programmieren denkt, findet man es vielleicht erstmal komisch, irgendwie 0, 4, 8, C zu lesen. Aber weil ja mehrere Threads gleichzeitig ausgeführt werden, ist das jetzt vertikal ein bisschen sinniger. Das ist das, was man da als Prinzip verinnerlicht haben sollte, um da möglichst schnelle Zeiten rauszuholen. Das zweite und letzte ist jetzt das Tiling. Und da stellen wir uns erstmal vor, wir haben irgendwie einen Task, irgendeine Aufgabe, irgendein Problem, was wir lösen wollen, was wir berechnen wollen. Und zugehörig Speicher, da wo die Daten drinstecken, die wir berechnen wollen. Und jetzt könnten wir das erstmal einfach so lassen. Da wäre nur halt das Problem, dass sozusagen die ganze Menge an Dingen, die berechnet werden müssen, eventuell sich überschneidet mit den Speicherzugriffen. Also es könnte sein, dass irgendeine Menge an Threads, irgendeine Gruppe an Threads einen Speicherbereich braucht und ein Teil von diesem Speicherbereich braucht aber auch eine andere Gruppe von Threads. Und das Problem kann man ein bisschen minimieren, indem man einfach seinen Task zu Tasks macht, ein bisschen aufteilt, sodass man einfach die Schnittmenge minimiert von Speicherbereichen, die für mehrere Aufgaben oder Aufgabengruppen, Gruppen von Threads, die Aufgaben bearbeiten, dass der Speicher dafür gebraucht wird. So, das wäre jetzt auch schon ein grober Überblick über Programmierung mit Grafikkarten. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Eine CPU sollte man nicht wegwerfen, die braucht man schon noch in einem Rechner. Das ist das Herzstück, die arbeitet sequenziell. Eine GPU kann Vorteile haben, arbeitet parallel, aber halt nur, wenn sie die gleiche Operation auf vielen Daten ausführen kann. Die Cores, die CUDA-Cores, executen Threads, also führen Threads aus, die man in Blöcken und die wiederum in einem Gitter strukturiert werden können. CUDA sollte man programmieren, wenn man jetzt irgendwie nicht eine starke Abneigung gegen C hat, weil es ja C ähnlich ist, was irgendwie impliziert, dass man auch sich ein bisschen um Speichermanagement kümmern muss, dass man wissen muss, wann wird Speicher nach links, wann nach rechts kopiert. Da sollte man irgendwie eine gewisse Kenntnis von haben. Was einem wiederum aber auch ermöglicht, das Ganze zu optimieren, was vielleicht irgendwie in anderen Sprachen nicht ganz direkt möglich ist. Da verlässt man sich dann vielleicht auf irgendwelche Automatismen, die man hier halt nicht hat, aber dafür halt die Möglichkeit hat, das Ganze zu optimieren. Und man sollte irgendwie ein bisschen mehrdimensional denken können, um optimal die Tasks zu verteilen. Das ist das Ende vom Vortrag. Ich hoffe, ihr habt grob verstanden, wofür Grafikkartenprogrammierung gut ist, dass man Grafikkarten nicht nur zum Spielen von Spielen braucht, sondern auch viele andere coole Dinge damit anfangen kann und dass man halt beachten sollte, ab wann sich eine Grafikkarte wirklich lohnt, nämlich bei vielen Daten und wenigen verschiedenen Berechnungsprozessen. So, jetzt hat man mir hier noch ein Mikro hingelegt. Hat jemand Fragen? Ist auch nicht schlimm, wenn ihr keine habt. Dann bleiben wir vielleicht mehr im Zeitplan. Da hinten hat jemand eine Frage.
Ja, also wenn man so Multithreading-mäßig programmiert, da kann ja immer alles Mögliche passieren, so ungewollte Effekte. Wird das jetzt durch dieses Block und Grid, durch dieses Schema irgendwie erleichtert? Hilft das oder muss man trotzdem noch so höllisch aufpassen und irgendwelche Sperren, Locks und Freigaben von diesen Sperren im Auge behalten? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, genau. Gute Frage. Ich gehe nochmal kurz zurück zu dem Codebeispiel, was ich hier hatte. Da hatten wir ja mal ganz kurz gesehen, also dass man hier trotzdem noch aufpassen muss, dass Threads zum Beispiel, wenn sie oben die rieseln da irgendwie rein, zum Beispiel in den Teil hier oben in die Berechnung, müssen dann erstmal an so einer Barriere ankommen, zum Beispiel, das muss man selbst setzen, da bringen die Blöcke einem nichts. Also innerhalb vom Block hast du immer noch 1000 Threads. So, nicht 1000, ein bisschen weniger, aber du hast halt eine Thread-Strukturierung in Blöcke, aber innerhalb dieses Blocks rieseln die trotzdem einfach in deinen Code rein und müssen zum Beispiel, wenn es dir wichtig ist, an verschiedenen Stellen an der Barriere erstmal alle ankommen, bevor es weitergeht. Oder auch Atomic Add, also die Addierung muss irgendwie so erfolgen, dass da sich nicht Threads irgendwie gleichzeitig ins Gehege kommen. Also das muss man schon noch beachten, ja. Weitere Fragen? Hier drüben. Ich bringe mal kurz das Mikro über.
Gerade dazu jetzt noch, wenn es genau die gleichen Operationen sind, die ausgeführt werden und die auf einzelnen Cores passieren, dann müsste es aber doch gleichzeitig ankommen, oder? Also dann müsste der Teil vom Code doch gleichzeitig fertig sein auf den unterschiedlichen Daten.
Wie genau meinst du das jetzt nochmal? Kannst du das noch ein bisschen genauer?
Also, wenn wir eine und dieselbe Operation auf vielen Daten ausführen, indem wir das eben auf mehreren Cores gleichzeitig berechnen. Und dass genau die gleichen Operationen sind, dann müssten sie ja auch genau die gleiche Zeit brauchen, oder?
Nee.
Schade.
ja, schade. Also, nee, es kommt schon noch, die starten, glaube ich, auch einfach alle nicht gleichzeitig. Also, das, nur weil sie die gleiche Operation ausführen, heißt ja nicht, dass wenn du sagst, jetzt geht's los, dass dann jeder sofort den ersten Schritt macht. Also, die müssen ja erstmal in den Speicher geladen werden und ich nehme an, so genau habe ich jetzt Grafikkartendesign jetzt vom Hardware-Ebene auch nicht studiert, aber dass dann Threads, die halt die Daten haben, die sie brauchen, anfangen zu arbeiten und andere vielleicht eine Millisekunde später erst.
Das ist ja eklig.
Das ist eklig, ja. Da war ich auch froh, als ich Atomic Force Add geschrieben habe und es dann plötzlich ging.
Vielleicht eine Anmerkung dazu. Ich glaube, mich zu erinnern, also ich habe auch mal so eine ähnliche Aufgabe gemacht, die Threads aus einem einzelnen Block starten, glaube ich, alle gleichzeitig, aber die Blöcke starten nicht zu unterschiedlichen Zeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau so war oder ein bisschen verdreht, aber irgendwie sowas gibt es.
Ja, das kann alles gut sein. Es ist halt C, muss man halt irgendwie... Ja, wissen,
das macht auch sehr, sehr komische Bugs, wenn man da mal einen Fehler hat. Also teilweise merkt man es erst, wenn man eigentlich schon alles fertig hat.
Ja. Gut. Dann bedanke ich mich für die Fragen und hoffe, dass ihr ein grobes Verständnis mitgenommen habt von Grafikkartenprogrammierung. Danke.